So, der Peter Müller hat sich gewünscht, dass der Predigttext vorgelesen wird. Donito, kommst du nach vorne, liest du den einmal vor. Und danach, Peter, bist du dann dran.
Ja, der Predigttext steht in Offenbarung 3, die Verse 14 bis 21. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. Sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Amen.
Ich grüße euch ganz herzlich. Danke. Sehr schön. Kleine Idee, ja. Ich freue mich, dass ich wieder hier bin. Hat ja wieder eine Zeit gedauert, aber das mit den Terminen und mit dem Alter so ist. Ich möchte mit euch ein Gebet beten, was in dem Psalm 119 steht. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dazu aufstehen. Tue wohl deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort halte. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Ich bin ein Gast auf Erden, verbirg deine Gebote nicht vor mir. Meine Seele verzehrt sich vor Verlangen nach deinen Ordnungen. Du schiltst die Stolzen, verflucht sind, die von deinen Geboten abirren. Wende von mir Schmach und Verachtung, denn ich halte mich an deine Mahnung. Fürsten sitzen da und reden gegen mich, aber dein Knecht sinnt sich nach über deine Gebote. Ich habe Freude an deinen Mahnungen. Sie sind mein Ratgeber. Amen. Amen. Also, wer mich kennt, der weiß ganz genau, es kommen immer zwei Dinge in meinen Predigten vor. In meinen Predigten kommt vor, ich bin ein Verfechter des Wortes. Ein Verfechter des Wortes, wie es geschrieben ist. Ich bin gegen jegliche Verfälschung der Heiligen Schrift, gegen jegliche Veränderung durch irgendwelchen Zeitgeist, den irgendwelche Menschen aufgegriffen haben. Das Wort Gottes in seiner reinen und Klarheit ist das Einzige, was uns hilft in unserem Leben. Es ist die absolute Ordnung. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen von Martin Luther, und da schreibt er immer wieder drin, du sollst Gott fürchten und lieben. Und er hat dann fürchten, und wir kommen sofort auf den Gedanken, oh, Angst. Aber er hat ganz was anderes gemeint. Er hat gemeint, dieses Wort fürchten bedeutet bei ihm, orientiere dich an dem Wort Gottes, orientiere dich an Gott. Du sollst dich an Gott orientieren, du sollst dich an dem Wort orientieren. Das Wort, wie es geschrieben ist, das ist genau das, was du gerade in deiner Situation heute brauchst. Und jeder von euch bekommt heute ein Wort mit. Ganz bestimmt. Mir ist das so wichtig geworden. Das Zweite ist mir wichtig geworden. Ich muss heute auch immer wieder Ermahnungen aussprechen an die Gemeinden. Und deshalb auch heute wieder Wort Gottes und vielleicht eine kleine Ermahnung, aber mit dem Gnadengeschenk hinterher, der Liebe Gottes, wie sie für uns geschrieben steht. Wenn wir uns die Sendschreiben in den Offenbarungen anschauen, dann haben wir hier sieben Gemeinden. Und manche mögen ja meinen, also das sind diese ganzen Orte, die da oben so wie in einem Halbkreis in der Türkei und so weiter rundherum geschrieben sind. Und das galt für damals für diese Orte, die dort sind. Jetzt müssen wir mit Gottes Gedanken denken lernen. Das heißt also, was hier an diese sieben Gemeinden geschrieben ist, das ist in die Gemeinden geschrieben aller Zeiten bis zum Ende dieser Welt. Alle diese Dinge, die in der Gemeinde hier angeschrieben worden sind, alle diese Gedanken, die Gott hier hineinschreiben lassen hat, durch Johannes, gelten auch für uns. Und oft ist es ganz gut, wenn wir beim Bibellesen mal unsere Gedanken nicht ausschalten, sondern ehrlich werden über uns selbst, über unsere Gemeinschaft und einfach mal sagen, Gott, was willst du mir denn jetzt sagen mit diesem Text? Ich habe mich daran erinnert, an Ephesus, an diese Gemeinde in Ephesus. Wie hat Paulus sich darum bemüht? Wie ist er immer wieder hingefahren? Wie hat er Timotheus hingesandt, damit aus dieser Gemeinde etwas wird? Ist ihm ans Herz gewachsen. Er mochte und er liebte diese Gemeinde. Diese Gemeinde war für ihn ganz wichtig. Er hat alles unternommen, was menschlich möglich ist. Und dann sagt Gott am Ende der Zeit zu dieser Gemeinde in Ephesus, was sagt er denn da? Eigentlich macht ihr alles richtig. Also technisch gesehen ist die Gemeinde vollkommen. Ihr macht ja alles richtig. Ihr habt alle Gemeindebaukonzepte durch im Kopf und ihr macht das alles so. Alles so, wie man das meint, wie eine Gemeinde auszusehen hat, wie eine Gemeinde zu wirken hat nach draußen. Alles macht ihr toll und ihr macht alles richtig. Aber ihr macht alles ohne mich. Ihr habt die erste Liebe verlassen. Ihr meint, ihr könnt mit christlichen Gedanken eine Gemeinde bauen. Aber das funktioniert nicht. Wir erinnern uns wieder an ein Wort. Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Ich baue Gemeinde. Jesus baut die Gemeinde. Jesus baut die Gemeinde durch uns, durch unsere Hingabe. Dass wir sagen, hier, Herr, bin ich Herr. Ich erinnere mich daran, als ich am Anfang zum Glauben gekommen bin, da habe ich ein Gebet gesprochen. Ich habe gedacht, ich wollte jetzt auch was ganz besonders Frommes beten. Und da habe ich gesagt, Herr, alles, was ich bin und was ich habe, soll ab sofort dir gehören. Der nächste Gedanke war, und wenn er das jetzt wirklich macht? Ich habe im Laufe meiner Glaubensjahre lernen müssen, dass er es wirklich macht. Er nimmt dir alles. Er nimmt dir alles. Was du meinst, was notwendig ist für dein Leben. Aber du bekommst viel mehr von ihm wieder zurück. Was er dir alles gibt, was er dir schenkt, diese Freude am Wort Gottes. Vor einiger Zeit hörte ich einen Pastor predigen und er sagte, warum sind wir Christen eigentlich so halbherzig? Warum sind wir Christen eigentlich so halbherzig geworden? Wir wollen ja möglichst Jesus nachfolgen, wir singen es immer. Und dann sagen wir, ja, Jesus ist mein Herr. Aber dann gehen wir in die Welt und dann wollen wir in der Welt Freund sein. Und dann wollen wir uns von der Welt beschenken und bearbeiten lassen. Aber die andere Seite, das Christsein, das schieben wir erstmal zur Seite. Sagte er zu mir, dachte der Prediger dann, weißt du, wenn ich das erlebe, ich brauche Mitarbeiter in der Gemeinde, hier sitzen 150 Leute, aber niemand ist bereit, einen Dienst zu tun. Heißt es nicht in der Bibel, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird dir alles das, was du meinst, was du haben müsstest, hinzugetan werden durch Christus? Ich muss immer wieder meinen alten Lehrer zitieren, Heinrich Kemmler, der dann gesagt hat, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Ein halber Christ ist ganzer Blödsinn. Christus hat uns doch aus dieser Welt heraus erlöst und befreit und hat uns versetzt in das Reich des himmlischen Vaters, oder nicht? Wir haben uns doch alle mal irgendwann bekehrt. So, aber dann können wir doch nicht mehr das leben, was die Welt lebt. Wenn wir diese Sendschreiben jetzt weitergehen, ich will sie gar nicht einzeln durchgehen, sondern ich möchte nur auf diese letzte Sendschreiben hingehen, Laodicea. Laodicea. Heißt übersetzt Volksgerechtigkeit. Ne? Wir können auch Demokratie sagen. Aber Entschuldigung, aber Demokratie gibt es schon lange nicht mehr. Ne? Wir leben in einer sozialen Diktatur durch EU und alles Mögliche. Wir glauben doch nicht, dass wir in der Diktatur, dass wir in der Demokratie leben. Volksgerechtigkeit, das heißt also, heute ist keinerlei Regierung mehr fähig, ein Volk zu regieren, weil es nicht geht, weil der Egoismus und die Stärke des Menschen so stark geworden sind, dass er immer und überall der Mensch etwas dagegen hat. Du brauchst nur heute irgendetwas zu sagen, dann haben sofort 100 Leute was dagegen. Das ist einfach. Deshalb ist diese Welt nicht mehr regierbar. Warum ist diese Welt nicht mehr regierbar? Weil die Welt ohne Christus in der Hand des Satans ist. Und wir müssen das begreifen lernen. Diese Welt ohne Christus, die kann gar nicht anders. Diese Welt ohne Christus muss kaputt gehen. Und ich danke dir für das Wort, was du vorhin gesagt hast, über Israel und über die Palästinenser. Ich danke dir dafür. Das ist, brennt mir hier im Herzen. Ist uns eigentlich bewusst, ist uns das noch bewusst, tut es uns noch weh, dass 98% der Bevölkerung in Deutschland in die Hölle marschieren? 98% der Menschen in Deutschland marschieren in die Hölle, weil es nur 2% wiedergeborene Christen gibt? Tut das noch weh? Wie siehst du die Mitglieder deiner Gemeinde, deiner Familie, deinem Umfeld, deiner Freunde, die nicht gläubig sind? Hast du noch ein Herz für Verlorene? Brennt dir dein Herz noch? Wenn dir dein Herz brennen würde, würde ich dich nur immer noch auf den Knien sehen und vor Jesus, vor dem Thron zu stehen und sagen, Jesus, bitte, bitte, befreie sie. Und ich weiß, wovon ich spreche, und ich weiß auch, dass es oft lange dauert. Meine Frau und ich, wir haben über 30 Jahre mal für uns meine jüngste Tochter gebetet. Über 30 Jahre. Und sie hat so viele Schwierigkeiten gemacht und so viele Schwierigkeiten gehabt in ihrem Leben. Bis heute. Und dann kommt sie eines Tages und sagt sie, Papa, in deine Gemeinde bin ich nicht. Ich gehe jetzt in eine andere Gemeinde. Ich habe mich gerade bekehrt. Wisst ihr, was los war? Ich habe immer noch Gänsehaut. Mir sind meine gesamten Gesichtszüge entgleist und ich habe gesagt, Herr Jesus, das ist der Erfolg von 30 Jahren Beten. Du hast meine Tochter erlöst. Jetzt merke ich, wie Stück für Stück ihr Leben in Ordnung kommt. Und dann haben wir sie begleitet zur Taufe und es war ein wunderbares Fest damals, als sie getauft worden ist. Da geht einem Vater das Herz auf. Da dieses Nicht-Nachlassen, bitte lasst nicht nach, für eure Familienangehörigen zu beten, für eure Kinder, für eure Partner zu beten. Bitte lasst nicht nach, hört nicht auf zu beten. Denn ohne Gebet funktioniert überhaupt nichts. Und wir haben es eben so wunderbar vorgelesen gehört, diesen Text von Laodicea. Und ich möchte ihn einfach mal kurz durchgehen mit euch, damit wir ein wenig davon verstehen. Hier ist Gott, hat jemanden beauftragt, einen Engel beauftragt, der in diese Gemeinde in Laodicea hineinredet. Könnte es sein, dass er heute Nachmittag zu euch redet? Vielleicht sagt er jetzt, hör einfach mal genau zu. Und dann sagt er, das sagt der Amen heißt. Das heißt, der die gesamten Willen Gottes erfüllt hat. Die Bestätigung. Amen. Jawohl, so ist es. Ich habe es erfüllt. Es ist vollbracht, hat er gesagt am Kreuz von Golgatha. Es ist vollbracht. Ich bin der Treue und ich bin der wahrhaftige Zeuge des Vaters. Er ist der treue und wahrhaftige Zeuge des Vaters. Das heißt also jetzt, hört genau zu, was Jesus jetzt zu sagen hat. Weil es ist derjenige, der uns nicht Lügen ins Ohr sagt, sondern der uns absolut die Wahrheit sagt und wir stehen davor und sagen, jetzt muss ich aber Inventur machen in meinem Leben und schauen, ob es auch wirklich so ist. Ich war der Zeuge, der Anfang der Schöpfung und wahrhaftige Zeuge der Anfang der Schöpfung Gottes. Wenn wir mal in Sprüche 8 reinschauen, wie wir das sehen, diese Dreieinigkeit sich aufgeteilt hat, wie dann da geschehen ist, warum der Vater im Himmel da ist und warum Jesus als Erlöser Gott gekommen ist und der Heilige Geist als Führer für uns und wie wunderbar das alles geplant ist. Mir geht dabei immer so das Herz auf, dann möchte ich explodieren und dann möchte ich den Leuten alle sagen, Leute, begreift ihr endlich, warum es eine Dreieinigkeit gibt? Das ist Gottes Wille. Er will nicht, dass die Menschen verloren gehen. Er möchte einfach, weil er uns so sehr liebt, möchte er, dass wir alle in den Himmel kommen. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Das ist Liebe. Ich kenne deine Werke, sagt er. Ich kenne deine Werke. Er sagt, ich kenne dich ganz genau, jeden Einzelnen von uns. Du bist vor mir wie ein aufgeschlagenes Buch. Vor mir kannst du nichts verstecken. Ich kenne deine Werke ganz genau. Ich kenne dich ganz genau. Ich kenne deine Schwächen und ich kenne deine Stärken. Ich weiß ganz genau, wer du bist. Und ich möchte dir helfen, dass du dir Hilfe von mir holst. Hilfe durch das Wort holst. Das erinnert mich so am 5. Buch Mose. Merkt, wie Mose sagt, das Wort ist euer Leben. Das Wort ist euer Leben. Ne? Wir leben nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes, jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Daher leben wir. Das ist das Wichtigste. Deshalb ist mir das Wort so wichtig. Und ich verstehe oft gar nicht, dass Christen heute nicht mehr in der Bibel lesen, dass sie keine Zeit mehr haben, weil viele andere wichtiger sind. Denn ohne das Wort Gottes bist du nichts, weil du keine Orientierung fürs Leben hast. Und dann gibt man sich eine eigene Vorstellung vom Leben und meint, das wäre ja richtig. Ich würde mir wünschen, sagt er, dass du, weil du weder kalt noch warm wärst, ich würde mir wünschen, dass du kalt oder warm wärst. Dass du dich bewusst entscheidest, ganz und gar auf meiner Seite zu sein oder dass du dich ganz und gar entscheidest, auf der Seite des Satans zu sein. Aber nichts dazwischendurch, weil ich kenne dich doch ganz genau. Und wenn du den Mut hast, mir das ganze Leben hinzulegen, dann nehme ich dich an die Hand und dann bringe ich dich so durchs Leben hindurch, dass du weiße Kleider anziehen kannst. Das heißt, dass dein Leben geheiligt ist. Rein und heilig durch das Wort Gottes. Wir werden nur durch das Wort Gottes gereinigt. Nur dadurch. Und so brauchst du kein Ariel und kein Persil. Du wirst nur durch das Wort Gottes geheiligt und gereinigt. Wisst ihr, ich habe immer mal gedacht, irgendwann muss es doch mal aufhören, dass durch das Wort Gottes Gott mir immer wieder zeigt, dass ich ein Sünder bin. Na, irgendwann, ich weiß das doch, dass ich ein Sünder bin. Und immer wieder lese ich in der Bibel und dann kommen die alten Geschichten hoch. Dann kommt das hoch, dann kommt dieses hoch und dann kommt immer eine neue Sünde hoch. Und ich habe gedacht, das muss doch mal irgendwann vorbei sein. Es ist nicht vorbei. Und ich bin so dankbar, dass es nicht vorbei ist. Ich bin dankbar dafür, dass Gott mir immer wieder zeigt, wo ich gefehlt habe, wo was falsch ist in meinem Leben, wo ich gesündigt habe. Und dann kann ich das bekennen. Denn es heißt doch, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns alle unsere Schuld. Tun wir das noch? Tun wir noch Buße über unser falsches Leben oder unser falsches Denken, über Handeln, über die heimlichen Gedanken? Tun wir noch Buße darüber? Wir müssen uns das immer wieder fragen lassen, weil wir sind ja so Weltmeister da drin, unser Gewissen zu beruhigen. Ne, hier kennen wir diese Ausreden alles. Das ist ja nicht so schlimm, machen die anderen ja auch. Ne? So, kennen wir am Anfang an doch schon. Gott, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat Schuld. Also nicht nur die Frau, sondern du hast Schuld. Gott, warum hast du mir die Frau gegeben? Also merken wir, was hier, was in unserem Menschen drin ist. Und wir sind Nachfolger Adams, hauptsächlich wir Männer. Ne? Wir können gut Schauspielern, ne? Rolle spielen. Weil du aber lau bist, und weil du dich nicht entscheiden kannst, ob du warm oder kalt sein wirst, jetzt kommt ein Wort, das möchte ich nie aussprechen müssen. Ich werde dich aus meinem Munde ausspeien, sagt Gott. Ich will, wenn du dich nicht entscheiden kannst, ganz und gar auf einer Seite zu sein, will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Das heißt nicht nach deiner Bekehrung, dass du nicht in den Himmel kommst. Aber du wirst vor Gott stehen müssen mit deiner falschen Entscheidung. Mit deinem Nicht-Nachfolge. Und du wirst vor ihm stehen müssen. Und dann guckt er dich an, der Augen hat wie Feuerflammen. Und dann sagt er, du, was hast du eigentlich mit der Gnade gemacht, die ich dir gegeben habe? Was hast du mit der Gabe gemacht, die ich dir gegeben habe? Was hast du damit gemacht, wo ich dich hinführen wollte? Warum bist du immer noch auf der Seite des Satans? Warum lügst du immer noch? Warum betrügst du immer noch? Du wirst vor dieser Frage nicht weglaufen können, wenn wir sterben. Wir werden vor ihm stehen. Es gibt ein Preisgericht. Vergessen wir das nicht. Du sprichst, ich bin reich, ich habe genug, ich brauche nichts, mir geht's gut, alles cool, alles Roger, alles gut. Ne? Kühlschrank voll, Portemonnaie auch, ist doch alles cool. War schon in Urlaub, mein Auto läuft auch noch. Also, liebe Freunde, das ist einer der größten Irrtümer, die wir haben, dass wir meinen, mit den materiellen Dingen dieser Welt hätten wir alles, was wir brauchen für diese Welt. Du kannst auf alles verzichten. Auf alles verzichten. Auf dein Auto, dein Haus. Du kannst auf alles verzichten. Gott versorgt dich aber. Gott versorgt dich. Vor einiger Zeit hatten wir in unserer Gemeinde einen Pastor aus dem Iran, der heute als Missionar unterwegs ist, und er hat dann seine Geschichte erzählt, wie er zum Glauben an Christus gekommen ist, wie er rausgeschmissen worden ist, die Familie ihn rausgeworfen hat, wie sie nichts mit ihm zu tun haben wollten. Und das ist eine lange Geschichte, will ich gar nicht so ganz erzählen. Und eines Tages erlebte er in Frankfurt bei Verwandten, da kriegte er Nachricht aus dem Iran, dass sein Vater krank war, ganz schwer krank war. Und die Ärzte haben gesagt, sie können ihm gar nicht mehr helfen. Das ist alles total vorbei. Und dann hat er den Onkel, also den Bruder, angerufen, der in Frankfurt lebte, wo jetzt dieser Missionar lebt. Und dann hatte der gesagt, ich weiß, wie dir geholfen werden kann. Komm mal zu deinem Sohn hierher nach Frankfurt. Der ist Christ. Der wird mit dir beten und Jesus wird dich heil machen, wenn du ihn annimmst. Wahnsinnige Geschichte. Der Vater kommt aus dem Iran nach Frankfurt, will mit seinem Sohn, mit dem er ja gebrochen hat, mit dem er nichts mehr zu tun haben will, klopft an die Tür bei dem Sohn, der lässt ihn rein. Und dann sagt der Sohn, heile mich, heile mich. Und dann sagt der Sohn, das kann ich nicht, das kann nur Christus. Wenn du keine Beziehung zu Jesus Christus hast, wirst du nicht gesund werden. Und was muss ich denn tun, dass Christus in mein Leben kommt? Jetzt erklärt er ihm das. Der Vater geht bei ihm im Zimmer auf die Knie, betet mit dem Sohn. Der legt ihm die Hände auf. Und er geht zu einer Nachsorgeuntersuchung, 1, 2, 3 Wochen später, weiß ich nicht genau, im Iran. Und er hat keine Krankheit mehr. Es passiert was Merkwürdiges. Alle in der Familie bekehren sich, finden alle zu Christus, gehen in eine Untergrundkirche. Teilweise sind sie jetzt schon aus dem Iran raus und leben hier in Europa und in Amerika. Aber wir merken hier auf einmal, was passiert hier? Was passiert hier? Und ich glaube und ich bin davon fest überzeugt, dass wir den Mut haben, unser ganzes Leben auf die Seite Jesu Christi zu stellen, mit allen Konsequenzen, ob die Menschen uns mögen oder nicht, oder ob die noch mit uns reden wollen oder nicht, spielt gar keine Rolle. Wenn wir uns mit aller Konsequenz auf die Seite Jesu Christi stellen, dann werden wir Wunder erleben. Wir werden Wunder erleben. Wir werden Gebetserhörungen erleben, wie wir sie vorher noch nicht erlebt haben. Und viele dieser Dinge, muss ich leider sagen, liegen an uns. Es liegt an uns, es liegt teilweise daran, weil wir so bequem geworden sind. Diese Bequemlichkeit macht uns sehr zu schaffen. Ich sage das nicht, um euch zu ärgern. Ich kenne mich doch selber. Ich zwinge mich doch jeden Morgen dazu, meine Stunde mit Gott zu verbringen. Im Bibellesen und im Gebet. Ich würde auch erstmal die Zeitung gern lesen. Ich würde auch erstmal gucken, was auf dem Smartphone ist. Welche Nachrichten da gekommen sind. Nein, ich sage es wie Donald Trump, Jesus first. Jesus zuerst, Gott zuerst, im Tag hinein mit dem Wort Gottes, mit ihm im Gebet auszutauschen, mit ihm reden, alles das vor den Thron Gottes zu bringen. Deshalb ist Kapitel 4 in den Offenbarung das schönste Kapitel für mich, vor dem Thron Gottes. Und ich stehe vor dieser Kommandozentrale Gottes und ich sehe da den Vater, der auf dem Thron sitzt und die Heiligen und sie sind alle da drumherum. Und da, wo der Ort ist, wo die Gebete der Heiligen hinkommen, können wir alles nachlesen, wenn wir Offenbarung lesen. Dann genau vor diesem Ort stehe ich und ich stelle mir das vor. Und wisst ihr was, seitdem ich das mache, hat sich mein gesamtes Gebetsleben verändert. Ich plapper nicht mehr. Ich weiß, ich stehe vor meinem Vater, er schaut mich an und dann sagt er, schön Peter, dass du da bist. Und komm, und dann rede ich mit ihm und denke, Wisst ihr, Gebet wird immer länger, weil da immer mehr Dinge kommen, die ich ihm alle sagen muss. Aber ich sage, Vater, du weißt sie ja alle, aber ich will sie vor dir nochmal aussprechen, weil ich muss mein Herz leer machen. Du sprichst, ich bin reich. Was ist denn Reichtum? Schaff dir doch Reichtum im Himmel, steht bei mir in der Bibel, ne? Und nicht hier auf Erden, wo Motten und Rost das anfressen. Was ist wichtiger? Und wir werden uns entscheiden müssen, je länger wir in der Endzeit sind jetzt, werden wir uns immer mehr entscheiden müssen. Denn die Welt draußen wird immer kälter und es wird immer schlimmer in dieser Welt. Ich denke noch daran, als ich in Brandenburg gewesen bin, in einem kleinen Missionswerk, da war die Schwester Martha, hieß sie, die Hausmutter da gewesen ist, dann sagt sie, sag mal, oh, was ist denn da wieder los in der Welt? Sagt sie, keine Angst, es kommt noch schlimmer. Und sie hat vollkommen recht, je mehr ich die Offenbarung sehe, je mehr gibt mir das Herz auf über diese Zeit. Ich las vor einiger Zeit, da schrieb einer, wenn wir sehen, wie die Welt draußen tobt und wie kaputt diese Welt ist und lesen dann die Bibel, dann wissen wir, warum die Welt so ist. Weil der Satan weiß, dass er keine Chance mehr hat. Der Satan weiß, dass er zerstört wird. Aber wenn alle Macht versuchen, so viele Menschen wie möglich mit sich in die Hölle zu nehmen. Und deshalb sind wir gefragt, als Botschafter anstelle von Jesu Christi, den Menschen die Botschaft zu bringen. Sie mitzunehmen in den Gottesdienst, mit ihnen die Predigt zu nehmen oder das Wort Gottes zu nehmen. Sammelt doch die Leute und liest mit ihnen in der Bibel und betet mit ihnen. Denn wo zwei oder drei eins werden, das gilt ja nicht nur fürs Gebet, sondern auch fürs Bibellesen. Diese Veränderung, die dann geschieht im Leben von Menschen. Und dann sagt er, weißt du, eigentlich bist du jämmerlich, elend und bloß. Und blind bist du auch noch. Und du kannst nämlich nichts erkennen. Was will er uns denn damit sagen? Er will uns ja ganz einfach damit sagen, wenn wir in der Nachfolge Jesu Christi stehen, wenn das Wort Gottes tief in unserem Herzen verankert ist, wenn wir eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, dann öffnet Gott uns die Augen, dass wir die Welt mit Gottes Augen sehen. Dann öffnet er uns die Ohren, dass wir zuhören können, wo die Nöte der Menschen sind, damit wir mit ihnen über Jesus reden können. Römer 12, 2, ne? Verändert euch durch die Erneuerung eurer Sinne, damit ihr, wir können das ja nicht selber machen, aber der Heilige Geist macht das. Er fängt dann an und öffnet dir die Augen, Augensalbe, damit du die Welt sehen kannst. Auf einmal siehst du, wie kaputt die Welt ist. Auf einmal siehst du, wie kaputt die Menschheit ist. Auf einmal siehst du, wie falsch diese Dinge in der Welt laufen. Und dann kommen die Menschen in ihrer Not, in ihrer Sorge und die erwarten von dir ein Wort. Und dann musst du zuhören lernen und nicht von Anfang an gleich kluge Ratschläge geben, sondern in der Seelsorge hört man einfach einmal zu. Was ist denn in dem Menschen drin? Was möchte er eigentlich wirklich? Und dann können wir ihm das Wort weitergeben, hier heraus, aber nur, wenn wir es auch hier drin haben. Ich dachte, ich las Hesekiel vor einiger Zeit, ne? Und dann sagt der Gott zu ihm, hier ist eine Schriftrolle, isst die mal. Also die Schriftrolle, die Schrift, ne, das hier, die Bibel, isst sie mal. Und dann sagt er, und ich aß sie. Und als ich sie aufgegessen hatte, war sie mir süß wie Honig. Ich verstehe den so gut, das geht mir genauso. Wenn ich Bibel lese, wenn ich Gott erkenne, wenn das Wort Gottes anfängt zu reden, oh, das ist, als wenn ich meine Frau im Arm habe. Noch besser. Und ich liebe das so unheimlich, Bibel zu lesen. Ich liebe das so, so ganz nahe bei Gott zu sein und zu hören, was er sagt. Dieses Hören, diese Orientierung von ihm zu bekommen. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst. Das, was wirklich wichtig ist, reines, pures Gold, ohne noch irgendwelchen Schmutz da drin in diesem Gold. Das geläutert ist durch Feuer. Und wir werden durch Feuer geläutert werden, wenn wir nicht gehorsam sind. Wir müssen das begreifen lernen. Ein Stück weiter sagt er uns das ja, kommen wir noch hin. Und dann wirst du weiße Kleider anziehen, damit und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Die weißen Kleider ist die Heiligung in unserem Leben. Wachstum geschieht ja, indem wir zum Wort Gottes kommen, indem wir unterrichtet und gelehrt werden am Wort Gottes, damit wir das Wort Gottes mehr bereichern können. Wozu ist das notwendig? Damit wir so einen Kopf kriegen, hier immer mehr Wissen, immer mehr im Kopf haben. Ja, ich warne jeden, der meint, er müsste dreimal im Jahr die Bibel durchlesen. Lass diesen Blödsinn nach. Sondern nimmt das Wort Gottes, nimmt es Kapitel für Kapitel und betet es durch, liest es 3, 4, 5 Mal, bis ihr es im Herzen verankert habt. Wir müssen Wachstum haben. Wachstum geschieht durch das Wort Gottes, durch Lehre. Und das habe ich bestimmt auch schon zigmal gesagt, sage ich in allen Predigen. Ich kann nicht verstehen, dass Christen, die wiedergeboren sind, nicht in der Bibelstunde sind und nicht im Gottesdienst. Kann ich einfach nicht verstehen. Wo kriegen wir dann Input für unser Leben? Gerade da, in der Gemeinschaft. Wo andere Zeugnis geben, das habe ich mit Jesus erlebt. Dies habe ich erlebt, das Wort hat mich so getroffen. Und deshalb brauchen wir dieses untereinander. Wisst ihr, es wird so kalt werden, dass wenn wir keine Wärme untereinander mehr haben, dann werden sie uns zertrennen alle. Weil wir brauchen diese absolute Sicherheit in der Gemeinschaft. Welche ich lieb habe, die züchtige ich, steht hier. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige sie. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, was hier steht. Wen hat er lieb? Uns, die wir von Neuem geboren sind. Eigentlich liebt er alle Menschen. Aber uns liebt er besonders, weil er in uns Christus sieht. Denn Christus lebt jetzt in uns. Und er hat uns besonders lieb. Und er möchte nicht, dass wir verloren gehen, sondern er möchte, dass wir ein geheiligtes Leben führen. Deshalb heißen wir auch Heilige, auch wenn das für manche ein Schimpfwort ist. Und dann sagt er, ich werde dich zurechtweisen und ich werde dich erziehen. Da kann ich euch Beispiele von nennen, jede Menge aus meinem Leben. Denn ich bin Dickkopf. Ich bin einer, der gehörnt ist, der sich oft nicht vom anderen was sagen lässt. Und ich sehe Gott den Schmunzeln nach einer Zeit. Und dann lächelt er und dann sagt er, lauf mal so weiter, Peter. Und dann laufe ich mit dem Kopf gegen die Wand. Habe ich dir das nicht vorher gesagt? Das muss ich begreifen lernen. Ich muss begreifen lernen, sofort Ja zum Wort Gottes zu sagen. Als Gott, die Apostel, wir rufen Herr von ihrem Fischerdienst, da haben die gesagt, ja, erst mal gucken oder so. Nee, die haben gesagt, ja, hier bin ich, Herr, ich gehe mit dir. Ich bin so oft mit dem Kopf an die Wand gelaufen. Und wenn ich noch zu dickköpfig war, dann hat Gott mich aufs Krankenbett geschmissen. Und ich habe das erlebt. Ich bin zweimal durch Krebstherapien durchgegangen und einmal durch eine schwere Lungenembolie hindurchgegangen. Und jedes Mal bin ich viel gestärkt herausgekommen. Viel näher am Thron Gottes. Viel mehr mit der Sicherheit, in ihm geborgen zu sein. Und ich weiß, jedes Mal hat er mich ein Stück weitergeführt. Und er wollte mir nur sagen, wie lieb er mich hat. Schmerzen sind mitunter dazu da, um erzogen zu werden. Einfach mal drüber nachdenken, was hier geschrieben steht. Darum sei nun eifrig und tue Buße. Kehr um, heißt das einfach. Wenn du weißt, dass Dinge in deinem Leben nicht in Ordnung sind, dass du immer noch mit dem Kopf durch die Wand willst, ohne dem Wort Gottes zu gehorchen, dann kehrt doch einfach um. Und wisst ihr, ich sehe Gott hier mit bittenden Händen vor uns stehen und sage, kehrt doch um von deinem falschen Weg. Geh doch ganz und gar auf meine Seite. Lass dich doch von mir alles schenken, was ich dir geben möchte. Ich möchte dir das ganze Leben schenken. Meine Nachbarin hat mal gesagt zu mir, ja, Christ werden kann ich noch, wenn ich alt bin. Ich will noch etwas vom Leben haben. Ich sage, du hast recht. Du hast doch nur etwas vom Leben, aber ich will das ganze Leben. Ich will Christus. Das ist für mich das Wichtigste. Sei eifrig und tue Buße. Kehr um. Kehr um. Wir haben immer noch die Zeit, es ist Gnadenzeit, immer noch umzukehren, immer noch uns reinigen und heiligen zu lassen. Aber es beginnt immer und es beginnt immer mit dem Wort Gottes. Hab einfach mal den Mut, Psalm 119 zu lesen. Das ist ein bisschen länger, weiß nicht, 176 Verse oder 175, weiß nicht genau. Das ist das herrlichste Buch, was es gibt. 119 dieser Psalmen, wo es nur um das Wort Gottes geht, um das güldene ABC. Nur um das Wort Gottes. Weil das Wort Gottes ist das, was am wichtigsten für einen Christen ist. Sonst hast du keine Orientierung. Und jetzt tritt die Liebe Gottes hervor. In den nächsten Versen, da sagt er, siehe, ich stehe vor deiner Tür. Siehe, ich. Warum steht er denn draußen? Warum steht er vor der Tür? Weil wir ihn nicht reingelassen haben, damit er uns reinigt, damit er uns heiligen kann? Du, ich stehe vor deiner Tür, du willst mich ja eigentlich gar nicht ganz. Du willst ja nur einen Teil von mir. Ich stehe vor der Tür, hallo, ich klopfe auch an. Ich klopfe an und jetzt hast du die Chance. Kehr um. Kehr um zu mir. Wenn jemand dann meine Stimme hören wird, sagt Jesus, und wir kennen sie ganz genau. Wir wissen ganz genau diese Stimme, wenn sie anfängt zu reden. Und du hast den Mut, die Herzenstür aufzumachen, hier. Und sagen, Herr Jesus, das war eine Scheiße, darf man nicht mehr sagen heute. Aber das ist so schlimm, was ich getan habe. Ich habe dir nicht gehorcht. Und ich bitte dich jetzt, Herr Jesus, komm du jetzt rein in mein Leben. Komm du wieder ganz neu hinein. Und dann schmeißt du alles raus, was da nicht reingehört in meinem Leben. Befreie mich von mir selbst und von dem mir selbst auferlegten Undingen in meinem Leben. Und dann werde ich zu dir hineingehen, steht hier. Und dann werde ich in dir leben und dann werde ich in dir aufräumen. Und dann werde ich mit dir das Abendmahl halten. Dann werde ich dir zeigen, was es bedeutet, mein Leib für dich gebrochen, was es für dich bedeutet, mein Blut für dich vergossen zu haben. Was es für dich bedeutet. Ich werde das Abendmahl mit dir zeigen. Ich werde dir zeigen, was das Abendmahl ist. Dieses Erinnerungsmahl. Erinnere dich daran, Peter, was ich für dich getan habe. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Ich bin für dich gestorben auf Golgatha. Erinnere dich daran, Peter. Ich habe mein Blut vergossen, um deine Sünden abzuwaschen. Erinnere dich daran. Und was tust du? Und der nächste heißt dann, und er mit mir und ich mit ihm. Und jetzt werden wir wieder eins. Vater und Sohn und der Heilige Geist und das Kind Gottes, das sich bekehrt hat. Und jetzt leben wir wieder unter dem Schirm der Gerechtigkeit Gottes. Und jetzt erleben wir wieder seine Liebe und seine Fürsorge. Und wie er sich um uns kümmert und wie er bei uns ist alle Tage und wie er uns hört und genau kennt. Weißt du, du hast vorhin gesagt, dies fürchte dich nicht, ne? Wie oft das in der Bibel steht. Und ich weiß doch, dass ich Angst habe in dieser Welt. Mir gefällt das doch alles nicht. Ich habe doch so ein Herz für Verlorene. Ich bin so einer, der macht lieber Schwache wie Starke. Und diese Menschen, die verloren gehen. Früher hatten wir mal so ein Lied, wir haben ja früher gesungen, wirf ihm das Seil zu, ehe dein Bruder ertrinkt. Dieses brennende Herz fehlt mir heute unter den Christen. Oft leben manche so, ich habe mich ja mal bekehrt, dann komme ich ja auch in den Himmel und was nach mir ist, ja, weiß die Sintflut oder wer. Aber dieses ganz Hingabe, das ist mir so, so wichtig und so lieb geworden. Je länger ich im Glauben bin, je älter ich werde und ich weiß, dass ich nicht mehr auf lange auf dieser Welt bin und dass es dann nach Hause geht. Ja, ich weiß auch, dass viele dann sagen irgendwann, nein, das musst du ja nicht sagen. Warum wollt ihr mich davon abhalten, nach Hause zu kommen? Das frage ich mich immer. Es ist doch viel schöner, da in der Gemeinschaft zu leben. Aber ich weiß auch, dass ich hier noch einen Auftrag habe in dieser Welt. Und ich weiß auch, dass die Leute mir zuhören mögen. Deshalb kann ich nicht gehen. Ich kann auch meine Frau hier nicht allein lassen. Kommt nicht in Frage. Aber dann diese letzten beiden Verse, die gehen ans Herz. Ne? Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Stellst du dir das mal vor? Du bist oben da, mit Jesus auf dem Thron Gottes, in der absoluten Heiligkeit, wo kein Böses mehr ist, keine Tränen mehr da sind, keine Krankheiten, keine Not, kein Elend, keine Fragen, du weißt alle Antworten, weißt du? Das übersteigt, also mein Gehirn ist zu klein dafür. Aber ich habe eine Sehnsucht danach. Einfach bei Gott zu sein, da gibt es keine Nacht mehr. Du brauchst keine Betten mehr machen. Stell dir das mal vor, du wirst nicht mehr müde werden. Es ist grandios. Neulich fragte mich eine Frau in der Bibelschule, müssen wir im Himmel noch arbeiten? Ich sage, ja, hoffentlich. Ne? Also im Paradies werden wir arbeiten müssen. Mit ihm auf meinem Thron sitzen, wie auch ich überwunden habe, sagt Jesus, weißt du, Peter, weil ich überwunden habe, Gethsemane. Vater, wenn es sein kann, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Im Hebräerbrief gibt es ja auch dieses schreckliche Wort, Jesus musste Glauben lernen durch Leiden. Und wie schwer es ihm gefallen hat, ich kann mir das gut vorstellen. Der kein Elend kennt, keine Sünde, keine Not und nichts kennt, der kennt das nicht. Und auf einmal kriegt er unseren ganzen Schmutz übergestülpt. All meine Sünden, all meine Schuld, all mein Betrug, mein Lügen und alles Mögliche, fällt alles auf ihn. Was ist in diesem Mann vorgegangen? Und dann geht er ans Kreuz und dann sagt er, Vater, jetzt habe ich das alles vollbracht, was du wolltest, was ich tun sollte. Und als letztes gibt er uns immer wieder diese liebevolle Ermahnung, auch für uns heute Nachmittag. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer Ohren hat, der höre, sagt Jesus, was ich euch hier heute Nachmittag sage. Durch das Wort. Und jetzt müssen wir begreifen lernen, dass wir ehrlich werden. Nicht diese fromme Rolle spielen da. Neulich sagte mal jemand zu mir, weißt du, ich hatte so einen niedlichen Witz gehört, da ging es in eine andere Gemeinde und dann sagte er, ich hatte so einen niedlichen christlichen Witz gehört, sagt er, und den hatte ich in der Gemeinde erzählt und haben sie gesagt, du bist ja kein Christ, wenn du so einen Witz erzählen kannst. Ich sage, ja, die waren alle so fromm, ne? So, das ist. Ich erinnere mich daran, ich hatte ja viel, wir haben früher viel mit Alkoholikern gearbeitet, meine Frau und ich, und hatten sie auch bei uns in den Hauskreisen und gesammelt. Und ein Ehepaar hatten wir mitgenommen und wir waren dann mal nach Oberhof in Thüringen gefahren über Silvester. Und ich bin dann morgens rausgegangen und er stand vor der Tür, nachdem er immer noch Alkohol abgesagt hat, musste er ja viel mehr rauchen jetzt, also es war nur die Verlagerung. Und dann sagte er, wo willst du denn hin, Peter? Ich sage, ich muss mir erst eine Bildzeitung holen. Ich habe gesehen, da vorne ist ein Kiosk. Dann ist er rein zu seiner Frau und sagt, weißt du, so fromm ist der ja gar nicht, der liest ja Bildzeitung. Wisst ihr, und wenn ich dieses erlebe, diesen Klausi ist nachher so im Glauben gewachsen, der ist so gestärkt, inwendig gestärkt gewesen. Wenn ich bin mit ihm durch ganz Norddeutschland gereist und ich habe dann Vorträge über Sucht gehalten. Und wir waren, ich vergesse das nie wieder, in Neumünster, in einer ganz großen Halle, da waren, ich weiß nicht, 200-300 Männer, nur Männer. Und dann auf den Tischen stand dann Getränke, alles und Bier und alles stand da drauf. Und ich habe dann über Sucht gesprochen. Da habe ich gedacht, das ist interessant, was es wohl hier gibt, jetzt mit dem Bier. Also, keiner hat gewagt, Bier anzufangen. Und ich habe dann geredet, vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde. Und dann habe ich gesagt, ich habe jemanden, einen Bruder mitgebracht, der kann das viel besser. Ich bin Theoretiker, aber er weiß, wo er herkommt. Und Klaus hat eine Viertelstunde geredet. Da hast du gesehen, wie die Taschentücher rauskommen. Wie sein Sohn zu ihm gesagt hat, du bist nicht mehr mein Vater, aber jetzt bist du mein bester Freund, wo du trocken bist. Was er angerichtet hat in seiner Familie, was er alles gemacht hat. Und er hat es denen ganz klar, und Klaus war einer, der war Maurer, ne? Der hatte so eine klare, eindeutige Spruchweise, so wie auf dem Bau war. Und dann konntest du die Tränen sehen. Der hat mehr bewirkt in der Viertelstunde, in den 10 Minuten, wie ich mit meinen 3/4 Stunden Vortrag da. Der wusste, wo er herkommt. Und das ist für uns ganz genauso. Wir wissen, wo wir herkommen. Wir wissen, wo wir herkommen als Sünder in dieser Welt. Wir wissen, wie unser altes Leben ausgesehen hat und was, wie es uns geprägt hat und wie wir oft das alte Leben gar nicht mehr loslassen mögen, um uns in ein neues Abenteuer zu stürzen. Wir wissen das. Und deshalb müssen wir mit den anderen Leuten drüber reden. Ich erlebe das in der Seelsorge. Ich kann Ihnen das gar nicht erzählen, was ich alles Böses getan habe. So soll ich Ihnen erstmal meine Lebensgeschichte erzählen? Und er sagt, wieso, Sie auch? Ich sage, ich war nicht immer fromm, ne? Ich hatte auch ein Leben vor dem Glauben. Und genau da war ich nicht anders wie Sie. Und wie oft erzählen denn die Menschen auf einmal, wenn sie merken, dass du auch nicht besser bist. Und dann hören sie zu und dann kannst du ihnen helfen. Das ist etwas, was wir wieder lernen müssen als Christen. Wir müssen auch wieder Seelsorger werden. Und nicht mit den klugen Sprüchen kommen, jetzt musst du das, das und das machen, sondern zuhören, das ist mir auch wieder so wichtig geworden. aber im Wort Gottes zu Hause sein. Ich bitte euch, seid zu Hause im Wort Gottes. Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Lasst das Wort Gottes in euch eindringen. Lasst euch durch das Wort Gottes verändern. Und wenn ihr manche Dinge nicht versteht, dann ruft mich an oder Christian oder da laufen so viele rum, die das wissen. Macht es einfach. Ich finde das so grandios. Ich könnte euch noch so viele Geschichten erzählen. Ich möchte euch aber noch etwas vorlesen. Und zwar für uns Christen ist der existenziell wichtig, der Psalm 23. Ne? Das ist das, was wir drin haben müssen, damit wir immer auch wissen genau, wo es mit uns hingeht. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Jetzt gibt es in der Welt einen wunderbaren Psalm 23, den ein Mann umgeschrieben hat. Der Mann heißt Neil Postman. Neil Postman hat ein Buch geschrieben, das heißt, wir amüsieren uns zu Tode. Wir amüsieren uns zu Tode. Das ist ja heute das Schlagwort. Heute ist ja einfach, ich will Spaß haben. Ne? Hast du das mal in der Bibel gefunden, Christian? Bei mir steht da drin, das Leben wird 70 oder 80 Jahre und wenn es köstlich war, war es Arbeit und Mühe. Haben wir uns ganz schön weit entfernt. Aber er hier. Also, der Fernseher ist mein Hirte, schreibt er hier. Oder mein Laptop oder Smartphone oder Tablet. Mir wird es an geistlichem Wachstum mangeln. Er weidet mich in meiner ganzen Freizeit auf bequemen Sesseln, sodass ich nichts mehr für Jesus tun kann. Er führt mich zu vielen guten Sendungen und lässt mich dabei meinen Auftrag versäumen. Er erquickt mich mit viel weltlichen Informationen und hält mich vom Bibellesen ab. Er führt mich auf der Straße des Stumpfsinns und des geistlichen Nichtstuns. Und ob ich schon 100 Jahre alt würde, so könnte mich doch noch nichts von meinem Fernseher abbringen, denn er ist mein bester Gefährte. Sein Ton und sein Bild trösten mich. Er bereitet vor mir viel Unterhaltung. Er hält mich von meinen Familienpflichten ab. Er erfüllt mein Haupt mit Ideen, die nicht mit dem Wort Gottes zu tun haben. Wahrlich, nichts Gutes wird aus meinem Leben herauskommen. Und der Fernseher lässt mir so wenig Zeit übrig, um Gottes Willen zu tun. Und ich werde bleiben im Hause der Trägheit und des Nichtstuns immer da. Das ist die Welt. Das ist die Welt. Und jetzt müssen wir auch in unser eigenes Leben reinschauen. Wie sieht es mit dem Fernseher da aus? Wie sieht es mit dem Smartphone und Tablet aus? Und jetzt kommen wir die künstliche Intelligenz hinzu. Die künstliche Intelligenz ist ja die beiden Tiere, Kapitel 13, wissen wir da, der Antichrist und der falsche Prophet, die da kommen, die mischen jetzt heute. Die künstliche Intelligenz ist die fortlaufende Einschleichung des Satans in die Herzen der Menschen. Und wisst ihr, was das Ziel ist? Volksverdummung. Die Menschheit wird immer dummer, die braucht nicht mehr denken. Nicht, wenn ich Kinder in der Schule höre, dann denke ich, ja, künstliche Intelligenz, oh, das haben wir jetzt auch, Opa da drin. Ist ja klasse, kannst dein Gehirn irgendwo abgeben, was brauchst du ja nicht mehr. Ne? Aber merken wir, was da abläuft und wie der Satan so hinten reinkommt und in die Begierden der Menschen reinspielt und er schleicht sich so ein und dann sagen wir, das ist ja so toll. Ne? Aber die Verdummung wird immer größer, das hier. Verändert euch durch die Erneuerung eures Denkens. Wir brauchen unser Gehirn und gerade wir Christen brauchen unser Gehirn. Und mir tut es immer weh, wenn ich junge Mütter sehe, die nur, damit ihre Kinder ruhig sind, sie vor dem Fernseher setzen. Danke euch, dass ihr zugehört habt. Ich möchte noch beten mit euch. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass wir vor dir stehen wie ein aufgeschlagenes Buch. Du kennst einen jeden von uns und du siehst uns an, und du weißt, was wir brauchen für unser Leben. Aber du siehst aber auch diese Sehnsucht, die wir haben nach dir. Und du siehst auch diese Ablenkungen in der Welt. Befreie uns davon. Schenke uns einen neuen Blick für die Wahrheit, die von dir kommt. Lehre uns, das Wort zu halten. Schreib es in unser Herz hinein. Und wenn irgendetwas an uns ist, das dein Wort ablehnen will, dann nimm es weg aus unserem Leben. Wir wollen dir Dank sagen dafür, dass wir von dir neu gelebt werden. Denn du bist das Leben. Und so beugen wir uns unter deinen Willen, bitten dich um Gnade und Barmherzigkeit. Führe und leite du uns den Weg, den du für uns vorgesehen hast. Hab Dank dafür. Amen. Amen.